herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Okay, ihr Lieben, dreht euch gerne nochmal zu eurem Nachbarn oder zu einem anderen Menschen, lieben Menschen hier im Community-Gottesdienst, den ihr noch nicht begrüßt habt, und begrüßt euch nochmal und drückt nochmal jemanden, wenn ihr mögt, oder gebt nochmal ein weiteres High Five. Genau. Sag mal richtig Hallo, schön, dass du da bist, mega. Yo. Ich bin heute hier zu Hause und ja genau, wir haben uns heute aufgeteilt. Jojo, meine Frau, sie leitet den Kindergottesdienst heute und ich passe auf unseren kranken, fiebrigen kleinen Spatz auf, genau, und kann jetzt dank mittels unserer wunderbaren Technologie dennoch zu euch sprechen, genau. Und genau, freue mich, dass wir jetzt hineintreten können in das Wort. Genau, okay, heute geht's weiter mit Apostelgeschichte 9, in großer Erwartung darauf, dass Gott redet, und wir starten. Okay, seid ihr bereit? Ich kann niemanden sehen. Ich sehe nur mich selber auf dem Bildschirm und die Gitarre. Ah, jetzt sehe ich was anderes. Ja, moin. Okay, cool, schön euch zu sehen. Super. Nee, okay, ihr könnt die Kamera auch wieder gerade drehen, das ist schon okay. Das ist alles in Ordnung, sonst fühlt ihr euch so beobachtet. Okay, also, los geht's. Kapitulieren, aufgeben, ausliefern. Ja, das war letztendlich die Reaktion von unserem lieben mehr oder weniger, unserem Saulus auf der Damaskusstraße, in dem Moment, als Jesus ihm entgegengetreten ist. Ja, er, der Feind Jesu, wirklich der Feind der Gemeinde, so dass die Personifizierung von Verfolgung in dieser Situation, ja, von Hass gegen die Gemeinde. Er, der letztendlich der Feind von Jesus gewesen ist, er begegnet in diesem dramatischen Moment dem, den er verfolgt. Er tritt ihm entgegen. Und in diesem einen Moment, ja, da war auf einmal für Paulus bzw. Saulus war auf einmal alles klar. Der Moment auf der Straße nach Damaskus, das war der große Wendepunkt für Paulus. Er wurde von Saulus, wie wir sagen, zu Paulus. Er begegnet Jesus. Nichts war mehr so, wie es vorher war. Und das Interessante ist seine Reaktion auch darauf. Ja, seine Reaktion ist nicht gewesen, guck mal, ich habe das doch aus dem Motiv, wollte ich dir doch gefallen, ich habe es halt nicht verstanden. Ja, der hat nicht angefangen, sich zu rechtfertigen, der hat nicht angefangen, seine Verletzungen oder sein was weiß ich was hochzuhalten, irgendwelche Entschuldigungen zu finden, weißt du? Der hat auch nicht gesagt, hier, guck mal, was ich hier für ein Brain bin, ich habe irgendwie ja diese und jene Errungenschaften und guck mal, und Jesus, weißt du, all das, davon war nichts mehr vorhanden. Es war wie so eine bedingungslose Kapitulation vor Jesus, der ihm so entgegengetreten ist. Und wir wissen, dass Paulus von dem Moment an, wo er Jesus begegnet, dass er, und später schreibt im Philipperbrief, er sagt, alles, was vor Jesus war, betrachte ich tatsächlich als Dreck, als nichtig. Und das ist krass, er vollzieht, wir sprechen ja häufig und benutzen dieses Wort ja häufig, er vollzieht so einen echten Herrschaftswechsel. Und das ist in Paulus' Leben so wie so modellhaft, so für uns alle ein Stück weit. Und es ist total gesund, diesen Herrschaftswechsel zu vollziehen, wenn du Jesus dein Leben gibst. Ja, nicht umsonst nennen wir das ja auch häufig so. Ja, wenn wir anfangen zu glauben, dann sprechen wir so ein sogenanntes Lebensübergabegebet. Und es ist total wichtig, dass wir das tun. Es ist total wichtig, weil das drückt ein Stück weit aus, Herr, du bist jetzt der Herr über mein Leben. Aber ich glaube, ganz häufig ist es nicht so, dass wir das vom Herzen nachvollziehen können, was das eigentlich bedeutet und was das eigentlich, was für eine Signifikanz das eigentlich hat. Und in Paulus Leben bzw. Saulus Leben, da ist das total klar, er versteht das total. Innerhalb dieser ersten Schritte mit Jesus, ja, wird ihm völlig klar, Gott hat in seiner großen Allmacht, Allwissenheit und Allkraft, ja, er hat und Allgegenwärtigkeit, all diese Omnis, ja, weißt du, Gott hat ihn gerettet. Und es war komplett Gottes Initiative. Es war nicht Paulus Initiative, Verdienst oder sonst was. Es war Gott, der ihn gerettet hat. Total souverän. Ja, aus großer Gnade und Liebe für ihn. Und Gott geht noch weiter. Er rettet ihn nicht nur, er hat einen Plan für sein Leben, der wie vorgezeichnet ist, schon in den ersten Momenten und ersten Schritten mit Jesus ist Paulus das völlig klar. Und pass auf, ich möchte uns eine These mit rausbringen, die wir heute, und die ist auch, geht so in Richtung des Titels dieser Predigt, den ich später nennen werde. Ja, und zwar ist meine These folgendes. Paulus findet eine tiefe Ruhe und Sicherheit und Orientierung für sein Leben in Gottes Herrlichkeit. Herrlichkeit? Und wie das zusammenhängt, das wollen wir uns ein bisschen anschauen heute. Und der Punkt ist, diese These, die gilt auch für dich. Auch du kannst, wenn du Gott in seiner Herrlichkeit begegnest, eine tiefe Ruhe, eine tiefe Sicherheit, tiefe Orientierung für dein Leben finden. Und das sind alles so grundlegende Themen, die wir uns jetzt anschauen, eben auch so für unser Leben. Okay, wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, dann, wovon ich schwer ausgehe, weil wir heute nur mich auf dem Screen haben. Ich weiß nicht, ob wir das technisch hinkriegen, aber ihr könnt sonst gerne einfach aufschlagen in euren Handys oder in euren Papierbibeln oder wo auch immer. Apostelgeschichte 9, wir lesen einmal die Verse 1 bis 16. Und werden dann weiter darauf eingehen. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren. Und sie, ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zurückzubringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm, ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, ja, Herr, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte an Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der oberen Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias: Geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Amen. Der Beginn dieses Weges mit Jesus in Saulus Leben, der ist geprägt und gespickt und durchdrungen von so definierenden Momenten, die letztendlich zur Grundlage für sein ganzes Leben und seinen ganzen Dienst werden. Ja, seine in diesen Momenten von Damaskusstraße bis hin zu der Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch die Handauflegung von Hananias, weißt du, wird seine Theologie grundlegend geprägt. Da wird seine Lebenshaltung grundlegend geprägt. Da wird sein Umgang mit anderen Menschen grundlegend geprägt. Da wird sein Dienst grundlegend geprägt. Sein Weltbild, all das wird grundlegend geprägt. Und es ist spannend, darüber nachzudenken, wie tiefgehend dieser Wendepunkt in seinem Leben ist. Und ich möchte dich mal ganz kurz so eine Reflexionsfrage reingeben. So, was prägt deinen Dienst, deine Beziehung zu Gott, deine Theologie? Was hat dich geprägt? In Paulus Leben hat Jesus ihn geprägt. Hat Jesus diesen Wendepunkt selber definiert und hat das geprägt. Und weißt du, wenn ich mit Menschen so spreche und auch mein eigenes Leben anschaue, wir sind oftmals so von anderen Dingen geprägt. Ja, von Angst oder Unsicherheit. Ja, vielleicht auch durch unser Bild von Gott. Je nachdem, wie wir Gott sehen, wird das ganz viel mit unserer Beziehung zu ihm machen. Wir sind oftmals geprägt von unserer menschlichen Ambition und unserem Ego, wo tief drunter irgendwie auch eine Angst liegt, vielleicht zu kurz zu kommen, vielleicht nicht gesehen zu werden, vielleicht es allen zeigen zu wollen. Ja. Manchmal werden wir auch geprägt von dem Glauben von anderen, manchmal positiv, aber manchmal führt es dazu, dass wir viel mehr den Glauben anderer leben, vielleicht unserer Eltern oder vielleicht unserer Leiter oder und so weiter, aber nicht unseren eigenen Glauben. Vielleicht hast du viel von anderen so im Hörensagen über Gott gehört und das hat dich, dein Bild von Gott geprägt und deine Theologie und deinen Dienst und deine und so weiter. Weil du denkst, das machen andere auch und deswegen muss ich ja halt, oder sollte ich vielleicht auch so leben, das ist irgendwie gut. Aber vielleicht bist du auch geprägt von Gleichgültigkeit oder Reserviertheit oder Passivität in der Beziehung zu Gott und deinem Dienst in all dem. Es ist spannend, mal darüber nachzudenken, weil Paulus wird von Jesus selbst hier grundlegend geprägt, dem, den er begegnet. Und das ist, Jesus benutzt natürlich auch Menschen und Umstände und so weiter und Leiter in unserem Leben, aber die Frage ist so, was prägt dich grundlegend? Und ich glaube, dass hier in Paulus Leben diese spezielle Begegnung mit der Herrlichkeit Jesu und mit seiner Souveränität diese tiefgehende Prägung hervorgerufen hat. Und ich bringe diese Worte Souveränität und Herrlichkeit mal in einen Zusammenhang. Und das werden wir durch diese ganze Predigt hindurch uns miteinander ein Stück weit anschauen. Was heißt eigentlich Souveränität? Souveränität, ja, das ist so, wie die, das beschreibt so die Oberhoheit. Das beschreibt die höchste Gewalt. Ja, Gott ist souverän. Er ist die Oberhoheit. Er ist die höchste Gewalt. Aber gleichzeitig, ja, spricht man auch zum Beispiel von der staatlichen Souveränität. Ja, das heißt so viel wie, ein Staat ist unabhängig. Er ist souverän in seinen Entscheidungen und kann als eigenes politisches Gefüge selbstständig entscheiden. Und das ist Gott auch. Gottes Reich ist eine Souver es ist ein unabhängiges, es ist souverän. Ja, und der Punkt ist, wenn wir darüber nachdenken, so über diese Souveränität Gottes, über die Allmacht, die Allwissenheit Gottes, weißt du, diese totale Oberhoheit Gottes, dann kriegen wir oftmals ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Und so ein Gefühl von, oh wow, okay, was ist mit mir eigentlich? Wenn Gott so souverän ist, wo bleibe ich da? Was ist mit meinem freien Willen? Und das liegt da drin begründet, dass wir oftmals eben Angst davor haben, weil wir als Menschen im Zentrum und Mittelpunkt unserer Weltanschauung und unseres Lebens stehen. Und in dieser Begegnung auf der Damaskusstraße und den folgenden Interaktionen in Damaskus mit Hananias tritt Gott voller, ich benutze die Worte einmal bewusst, voller Dominanz, voller Souveränität, voller Klarheit, voller Bestimmung, voller Erwählung und Vorhersehung in Paulus Leben. Und das prägt ihn zutiefst. Und ich will so weit gehen, zu sagen, dass da drin, in der Anerkennung dieser Attribute, der Oberhoheit Gottes, ganz viel Herrlichkeit zu finden ist. Die Herrlichkeit ist die Summe dessen, wer Gott ist. Und ich glaube, Paulus hat deswegen eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Und weißt du, weil das so ist, das führt bei ihm nicht dazu. Und das ist so, weißt du, das ist so interessant. Wir haben immer Angst davor, oh, wenn ich Gott so als diesen souveränen, erwählenden, bestimmenden, oberhohen, ja, wenn ich dem so begegne, dann verliere ich ja, dann werde ich ja zu einer Marionette. Ja, dann habe ich ja nur noch blinden Gehorsam. Was ist mit meinen Rechten? Dann verliere ich meine Rechte. Und verliere vielleicht auch meine Unabhängigkeit da drin, ja, und irgendwie so, aber all das passiert nicht in Paulus Leben, weißt du, meine These ist, und so heißt diese Predigt auch, ja, in der Herrlichkeit Gottes ruhen. Ich glaube, Paulus von diesem Moment an kommt an und ruht genau in dieser Souveränität seines Gottes, der ihm begegnet, der letztendlich Jesus gerade verfolgt hat. Er begegnet diesem souveränen, gütigen, auch herrschenden, aber absolut gnädigen Gott. Und Paulus findet tiefgehende Ruhe und Sicherheit und Orientierung darin, dass er das anerkennt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir anerkennen, wer Gott ist, nämlich, dass er Gott ist, dass er die Oberhoheit ist, dass er total losgelöst von unserem Willen selber agiert. Ja, und wir anerkennen, wir sind nicht Gott. Wir stehen nicht im Mittelpunkt. Und das denken wir so sehr, dass wir im Mittelpunkt stehen und alles muss sich um uns drehen. Ja, und letztendlich sagen wir, jeder muss uns dienen. Aber das ist, weißt du, wenn wir anerkennen und uns beugen vor Gott, dann findet deine Seele Ruhe, Sicherheit, Frieden. Die findet auch Befähigung, Versorgung, tiefe Liebe, Anerkennung, Gnade und auch eben Orientierung für dein Leben. Und weißt du, ich glaube, da ist die echte Freiheit drin zu finden und Freude, Berufung, Bestimmung, all das. Und eben nicht Enge, Autonomieverlust, Passivitäten, Roboter sein, Marionetten sein, Strafe, Gesetz, Freudlosigkeit und so weiter. Ich möchte mit uns drei Gedanken so zusammen denken, so aus dieser Begegnung von Paulus mit Jesus und drei Gedanken, die so ein bisschen aufeinander aufbauen, miteinander denken, die dazu führen, dass wir sagen können, ja, Paulus ruht in der Herrlichkeit Gottes von dem Moment an. Und es wird zu so einer Grundlage seines Lebens. Und das kann es auch für dich und für mich sein. möchte anfangen, darüber nachzudenken, wer tritt jetzt Saulus genau gegenüber? Ja, wer tritt ihm gegenüber? Und es treffen sich dort auf der Straße nach Damaskus Feinde. Jesus ist der, den Saulus letztendlich verfolgt. Und Saulus hat gemordet, Familien auseinandergerissen, er hat Leid über die Gemeinde gebracht. Und man könnte meinen, wenn er jetzt Jesus, dem, weißt du, Gott selbst begegnet, dann wäre das doch eigentlich so, okay, Gott und sein Feind, wie geht Gott mit seinen Feinden um? Blitz, weißt du? Und Ende, so, ne? Und irgendwie, ich finde es cool zu sehen, so, weißt du, wie Jesus ihm begegnet. Jesus tritt ja auch sehr ehrfurchtsgebietend auf der Straße nach Damaskus auf. Er tritt auf in einem gleißenden Licht. Ich stell dir mal vor, das ist wie so ein Blitz, so hell und stark und ehrfurchtsgebietend. So tritt Jesus Saulus entgegen. Das reißt ihm vom Pferd und es blendet ihn von einem Moment auf den anderen. Aber was dann passiert, ist eben nicht eine Vernichtung, wie man vielleicht denken könnte, obwohl die Situation dramatisch für Saulus ist. Aber ich glaube, dass in den Worten von Jesus Saulus gegenüber ganz viel Gnade und Liebe zu finden sind. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Geh nun in die Stadt und man sagt dir, was du tun sollst. Ich glaube, dass Paulus in diesem Licht, das ehrfurchtsgebietend ist, dass er Gnade, Barmherzigkeit und Liebe gesehen hat. Warum weiß ich das? Er begegnet Gott selbst. Erstmal, er ist nicht gestorben, ist klar. Aber weißt du, wir haben uns ja auch ausführlich an Silvester den Text aus 2. Mose 33 miteinander angeschaut und da geht es auch um das Thema Herrlichkeit. Was passiert, wenn wir der Herrlichkeit Gottes begegnen, so wie Paulus hier auf der Straße nach Damaskus auch der Herrlichkeit von Jesus begegnet? Und weißt du, Mose, er fragt Gott dort in 2. Mose 33, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das Erste, was Gott als Antwort darauf gibt, ist, er sagt, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. All meine Güte. Und das ist das Erste, was ich glaube, was Saulus hier, das, was er spürt durch diese Worte von Jesus, weil er sieht dieses Licht und in diesem Licht tritt ihm die Güte Gottes entgegen. Güte und Freundlichkeit. Kennt diese Beschreibung, dass die Bibel ist voll davon, dass sie beschreibt, dass Gott gut ist. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ja, die Freundlichkeit Gottes. Gott ist freundlich zum Menschen, zu uns. Gott ist kein bösartiger Tyrann, der dominiert und beherrscht. Er tut es, aber er ist ein souveräner, die Oberhoheit, ja, aber voller Güte. Und wir bringen das oftmals so nicht zusammen, auch durch vielleicht geschichtliche Beispiele und menschliche Beispiele und so weiter. Aber schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ja, und Jesus selber sagt, was nennst du mich gut? Als jemand sagt, guter Rabbi, niemand ist gut, außer einer, und das ist Gott. Ganz ehrlich, wenn ich mein Leben und wenn wir unser Leben anschauen, wir sehen so viele Beispiele von der Güte und der Gnade Gottes. Ja, dieser Psalm, der geht ja weiter. Wohl, ne, seht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ja, wohl dem Manne, der auf ihn vertraut, auf diesen guten Gott. Das Zeugnis der Schrift, das Zeugnis unseres Lebens, hier bei uns im Upper Room auch, das Zeugnis von so vielen ist, dass Gott gut ist. Er ist gut. Auch inmitten von schwierigen Situationen und von Leid ist er gut und er ist da. Und ich muss immer wieder, wenn ich an die Güte Gottes denke, so ich muss immer so denken an eine Frau, die an Krebs verstorben ist, die Frau von Rüdiger Krieger, wenn ihr euch an Rüdiger erinnert aus dem Blue Flame Training, war einer der Sprecher und weißt du, wie er Wir haben damals dann für seine Frau als Gemeinde gebetet und so. Und so das Zeugnis auch ihres Sterbeprozesses als gläubige Christin, ja, die an Krebs verstarb, bei allem Glauben auch an Heilung und so weiter. Ihr Zeugnis und ihre letzten Worte waren immer wieder: Gott ist gut. Gott ist gut. Weißt du? Auch inmitten von Schwierigkeiten und von Leid und von schwierigen Situationen ist Gott gut. Und das ist, wem Paulus begegnet. Er als der Feind, er begegnet als erstes der Güte Gottes. Und das ist ganz schön krass, weil was macht das im Hinblick auf unser eigenes, also und auch auf Paulus Fehlverhalten? Paulus, der völlig in die falsche Richtung gegangen ist, aber auch wir, die wir völlig in die falsche Richtung gegangen sind. Was macht das im Hinblick darauf, wenn wir Gottes Güte begegnen? Da war nicht Strafe oder Büßen oder irgendwie so klein machen und runterdrücken und erstmal bezahlen und so, sondern aber ein souveräner und guter Gott. Und ich glaube, dass Paulus deswegen auch voller Vertrauen später schreiben kann, ja, kann wirklich sagen, selbst mit meinem, und da hat er, ich glaube, er hat sein eigenes Fehlverhalten, diese Feindschaft, diese gelebte Feindschaft gegen die Gemeinde vor Augen, und kann sagen, selbst mein ganzes Fehlverhalten wird mir zum Besten dienen, wird Gottes Reich zum Besten dienen, ja, weil ich berufen bin von Gott. Gott ist größer als dein Fehlverhalten. Es ist keine Rechtfertigung für Sünde oder so, aber Gott ist größer als das. Und das nicht, weil wir irgendwas damit zu tun hätten, sondern einfach, weil Gott so ist. Und in diesem Moment, das auf der Straße nach Damaskus prägt, ist Paulus Theologie. Er wird der große Gnadenprediger des Neuen Testamentes. Er empfängt eben nicht das, was er verdient hätte. Nicht der Blitz frisst ihn auf und er verglüht oder so, sondern er erlebt unverdiente Gnade, unverdiente Gunst, das Geschenk der Annahme Gottes. Gott geht mit ihm barmherzig und gnädig um. Barmherzigkeit heißt, du kriegst nicht das, was du verdienst, eigentlich verdient hättest, und zwar Strafe. Das ist das, was er verdient hätte in den Augen Gottes. Das kriegt er nicht. Beim Herz, Gott ist barmherzig mit ihm und er ist gnädig mit ihm. Er erhält das Geschenk eines neuen Lebens und Vergebung, vollkommener Gerechtigkeit. Und hör dir mal Epheser 2, die Verse 8 bis 10 an, so aus diesem Licht der Begegnung mit Jesus auf der Straße nach Damaskus. Ich lese einmal vor. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Hammer, oder? Aus dem Licht dieser Begegnung auf der Damaskusstraße, ich denke so, boah, krass. Es ist Paulus eigenes Erleben, was er schreibt, Leute. Es hat seine Theologie geprägt von Anfang an. Gott vergibt Schuld, er schenkt Gerechtigkeit. Wenn das mit Paulus geht, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, dann geht das auch mit dir. Egal, was für Schuld du auf dich geladen hast, egal, was für bewusstes Fehlverhalten du an den Tag gelegt hast, wenn das mit Paulus geht, dann geht das auch mit dir. Wer tritt ihm also entgegen? Jesus, der gute, gnadenvolle Gott. Und weißt du was? Das verändert gleichzeitig auch Paulus' Bild von Gott. Und das ist der zweite Gedanke, den ich mit uns denken möchte. Was ist dein Bild von Gott? Was für ein Bild hast du von Gott? Paulus' Bild von Gott aus dem Pharisäertum, was sein Hintergrund war, das war das Bild eines Gottes, wo der eigene Verdienst im Einhalten der Gesetze im Mittelpunkt steht. im Mittelpunkt der Beziehung zu Gott. Pharisäer waren auch betende Menschen, aber ja, da war diese eigene Verdienst. Erbringe Leistung im Einhalten der Gesetze. Ich bringe Leistung in diesen und jenen Bereichen. Deswegen nimmt Gott mich an. Gleichzeitig war da auch, und davon bin ich überzeugt, dass da eine Angst vor Strafe mit vorhanden war. Ein Eiferer für das Gesetz. Du musst mal Lukas 18 lesen. Kannst du mal niederschreiben. In Lukas 18, da gibt es eine Szene, die sehr klar, gehen wir jetzt nicht drauf ein, die sehr, sehr, sehr interessant ist und ein bisschen Aufschluss darüber gibt, was für ein Bild von Gott Pharisäer letztendlich hatten. Und so stehen in Paulus Leben so ein starker Stolz auf die eigenen Verdienste, auf das eigene Wissen, auf die eigene Stellung vor Gott. Ja, diese eigene Leistung im Mittelpunkt, diese eigene selbst reingewaschene weiße Weste, das steht so im Vordergrund und gleichzeitig ist da auch irgendwie so eine Frage, wird das reichen? Ja, und das prägt die Beziehung für Gott. Und meine Frage an uns ist so, weil da gibt es ganz unterschiedliche Bilder, die wir haben können. Was prägt dein Bild von Gott? Und weißt du, der Punkt ist ziemlich wichtig, darüber nachzudenken, was für ein Bild von Gott du hast, weil das wird dir die Frage beantworten, kann ich wirklich Gott vertrauen? Kann ich wirklich loslassen? Kann ich wirklich vor Gott kapitulieren? Oder muss ich noch was bei mir behalten? Kann ich wirklich mal die Herrschaft über mein Leben Gott in die Hände legen? Glaube ich, dass dieser Gott es wirklich durchgängig gut meint mit mir? Dass er wirklich freundlich ist mit mir? Glaube ich das? Oder habe ich tief drin doch ein anderes Bild von Gott? Und halte deswegen, muss auch verständlicherweise deswegen Bereiche meines Lebens zurückhalten, weil ich Angst habe, dass Gott vielleicht doch nicht vertrauenswürdig ist. Und deswegen hängt die Frage von Glauben, kannst du Gott glauben, sehr stark damit zusammen, mit der Frage, wie sehe ich Gott? Weil du kannst nur jemanden glauben, auch gerade in Schwierigkeiten und Leid und auch wenn das Leben dir auf dich schießt, ja, dann ist die Frage, kannst du Gott vertrauen? Oder suchst du doch in deiner eigenen Kraft, in deinem eigenen Verdienst oder in etwas anderem, in deiner eigenen Performance, in deiner eigenen, was auch immer, Sicherheit. Und ich liebe die Geschichte des verlorenen Sohns einfach so sehr, wenn ich über auch mein eigenes Bild von Gott nachdenke. Ja, Jesus erzählt diese Geschichte und er macht damit bemerkenswerte Aussagen, sowohl für den verlorenen Sohn als auch für den Sohn, der zu Hause bleibt. Aber er beantwortet damit die Frage, wie geht Gott mit uns Menschen um? Wie ist Gott letztendlich? Und ich liebe das, ja. Ich lese es einmal ganz kurz vor. So in Bezug auf den verlorenen Sohn, wie Gott mit ihm umgeht. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, der Sohn, ja. Dieser, der Vater, er sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist, wie Gott ist. Total zugewandt, liebend, mit einem Herz für dich und für mich. Gott läuft, er rennt dem Sohn entgegen. Er küsst den Sohn. So ist Gott und so geht Gott mit uns um. Und ich denke, das hat Paulus bzw. Saulus auf dieser Straße nach Damaskus auch erfahren und letztendlich crasht das sein Bild, was er vorher von Gott hatte. Wo muss dein Bild von Gott korrigiert werden? Weil die Herrschaft über dein Leben, die gibst du ja nicht einfach so weg. Und weißt du, oftmals wird ja auch unser Bild von Gott weil die Bibel sagt, jede Vaterschaft auf dieser Erde kommt von der Vaterschaft Gottes. Deswegen ist oftmals so, dass die Frage nach Gott oftmals ganz tief beantwortet wird mit der Frage, wie ging dein Vater mit dir um? Und weißt du, da gibt es ja so verschiedene Erfahrungen, die wir machen können. Der eine hat den nicht da, Papa. Ja, der andere hat den, so weißt du, so, und hat dann auch so ein Bild von Gott. Ja, Gott ist eigentlich so, der ist eigentlich tiefgehend, das passiv, der meint mich nicht. Oder du, Kinder aus einem ganz besonders strengen Elternhaus, die so wie so ein, wie so, der Papa war wie so ein Polizist und war so, hat immer auf das Fehlverhalten oder auf die Leistung geschaut und so, weißt du, so dann prägt das auch dein Bild mit Gott. Vielleicht hast du einen zornigen Papa gehabt. Das prägt auch dein Bild von Gott. Vielleicht war dein Papa auch willkürlich. Weißt du, aber all das sind Bilder, die letztendlich korrigiert werden dürfen. Weil Gott ist gut. Und allein diese Geschichte vom verlorenen Sohn, in der Art und Weise, wie der Vater mit dem verlorenen Sohn umgeht, ist so anders, als wir es erwarten würden. Ist eben ein guter Vater, der läuft und küsst, neue Kleider gibt, neues Leben schenkt. Und der Sohn bekommt nicht das, was er eigentlich gedacht hätte. Er erlebt Barmherzigkeit, bekommt nicht das, was er verdient hätte, und Gnade schenkt. Er schenkt ihm ein neues Leben, eine neue Stellung. Was für ein Bild von Gott hast du? Es wird darüber bestimmen oder mit das prägen in der Frage, ob du ihm glauben wirst, gerade wenn der Sturm kommt. Und weißt du, dieser Gedanke, der führt uns dazu, auch in Paulus Leben, dass er der Gnade Gottes begegnet in Jesus. Dass sein Bild von Gott in diesem einen Moment zurechtgerückt wird. Er begegnet diesem gütigen, barmherzigen, gnädigen Gott, der aber auch total souverän ist. Und Paulus, und das ist der dritte Gedanke, er findet Ruhe und Sicherheit in dieser Herrlichkeit Gottes. Nochmal, die Herrlichkeit Gottes ist die Summe allen dessen, wer Gott ist. Und wir erfahren die Herrlichkeit tiefgehend darin, wenn wir Gott Gott sein lassen und wir das anerkennen und wir uns unter ihn beugen, wir ihm vertrauen, wir uns ihm ausliefern und anvertrauen. Und das geht nur, wenn wir von seinem guten Charakter überzeugt sind. Aber wenn du dich ihm anvertraust, kapitulierst, ihm glaubst, mit ihm übereinstimmst, so wie Paulus, dann ist da Sicherheit, Orientierung, Versorgung, Freude, Freiheit zu finden. Aber eben nicht im vermeintlichen Festhalten von Rechten, Privilegien und so weiter. Und diese Interaktion auf der Straße, in diesen ersten drei Tagen in Paulus Leben mit Gott, mit Jesus, ja, die sind geprägt von dieser Souveränität, dieser Souveränität Gottes. Heidi hat das schon drüber gesprochen. Es ist erstaunlich, wie Jesus Saulus entgegentritt auf der Damaskusstraße. Wie er dann blind nach Damaskus geführt wird, dort selber betet, er nicht mehr drei Tage lang nicht mehr isst. Das zeigt auch diese tiefe Überführung. Und dann redet Gott parallel zu Hananias und zu Saulus. Und er offenbart direkt am Anfang diesen Plan, den er für diese vorbereiteten Werke, die er für Saulus hat. Und das gehört genauso zu diesem Bild von diesem gütigen, freundlichen, gnadenvollen, souveränen Gott. Gott wählt souverän aus. Er bestimmt und beruft souverän. Er hat einen Ratschluss für Paulus Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. Ein Ratschluss genauso für dein Leben, genauso detailliert für dein Leben. Und er hat einen Plan für diese Welt. Das ist nicht willkürlich. Und dieser Plan, liebe Freunde, der ist immer gut. Er ist nicht immer leicht. Das kriegt Paulus auch gleich am Anfang mit. Es ist nicht immer leicht. Ja, und er wird erfahren, wie sehr er um meinetwillen leiden muss. Aber dieser Plan ist gut. Und Paulus liefert sich diesem Gott mit Haut und Haar durch. Und das ist genauso auch in 2. Mose 33, findest du das? Ja, erst sagt Gott auf die Frage von Mose, zeig mir deine Herrlichkeit. Sag Gott, ich will meine Güte vor dir rüberziehen lassen. Und dann sagt er quasi im gleichen Atemzug, ich bin gnädig, über wem ich gnädig bin. Und ich erbarme mich, über wem ich mich erbarme. Und tada, da ist sie, diese Souveränität Gottes, diese Herrlichkeit Gottes. Gott ist Gott und er entscheidet. Und wir haben da immer Angst davor, wir versuchen das wegzudiskutieren. Es gibt ganze theologische, also ich will nicht sagen, also ich will nicht sagen Häresie, aber es gibt theologische Interpretationen der, so, weißt du, dieser Bibelstellen, die einfach so weit weg sind von dem, was dort eigentlich im Kern steht. Weil wir es nicht ertragen können, dass der Mensch, dass der Wille, der freie Wille, vermeintlich freie Wille des Menschen im Vergleich zu diesem großen, souveränen Gott nicht irgendwie gefühlt nicht vorkommt. Wir müssen doch irgendwie unsere Freiheit bewahren. Gott zeigt doch nur Möglichkeiten auf und wir können entscheiden und damit unser Geschick selber lenken, möglichst im Willen Gottes. Ja, was ist denn schon? Wie wichtig ist uns unsere Freiheit, so vermeintliche Freiheit? Was ist denn jetzt mit dem freien Willen? Und weißt du, Gottes Herrlichkeit wird in unserem Leben am sichtbarsten, wenn wir seine Souveränität anerkennen. Und dann, pass auf, wenn wir mit unserem freien Willen entscheiden, Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Und in Paulus Leben wird es durch diese vorhergesehene Erwählung am deutlichsten. Gott zeichnet seinen Weg vor, gibt ihm direkt am Anfang seines Berufungsweges deutliche Hinweise. Und der Effekt in Paulus Leben ist, ich bin angekommen. Ich kann diesem guten, gnädigen Gott vertrauen. Ich finde Sicherheit da drin. Komme, was wolle. Es hat ein paar Effekte in Paulus Leben, die wir uns noch anschauen wollen, so zum Ende dieser Predigt. Dass er anerkennt, dass Gott Gott ist. Und er sich darunter beugt, ihm sich ausliefert, diesem guten, souveränen Gott. Ja, das bringt Orientierung in Saulus Leben. Er muss sich nicht selber kümmern. Gott ist ja da. Er hat einen guten Plan für mich persönlich. Diesen Plan nicht selber herausfinden zu müssen. Was für Gaben habe ich? Weißt du, ist auch alles wichtig, das herauszufinden. Aber weißt du, frag doch Gott nach seinem Willen. Ich sage das immer wieder, für uns als Ehepaar auch und als Familie geht es nicht darum zu fragen, was tut uns jetzt am besten? Was ist jetzt das Beste für uns? Was entspricht am meisten unseren Gaben und unseren Talenten? Und wie können wir uns am besten und am effektivsten irgendwo einbringen? Und so weiter. Weißt du, was die entscheidende Frage, wie die letzten 15 Jahre unseres Lebens war, die bis heute die entscheidende Frage für größten Entscheidungen in unserem Leben ist, ist die Frage, sind wir im Willen Gottes für unser Leben? Und wir glauben als Familie, es gibt da Gott hat einen spezifischen Willen für unser Leben. Und das ist immer das Beste. Weil wir Gott kennen, weil wir glauben, dass er gut ist. Und das bringt Ruhe in unser Leben hinein. Auch wenn vielleicht Dinge ganz anders laufen, als wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Aber am Ende ist es gut und das Beste. Paulus Lebensfundament steht in diesem einen Moment fest. Ich glaube, dass in diesem Moment der Begegnung mit Jesus und dieser ersten 3 Tage, er sofort eine Heilsgewissheit hatte. Und diese Heilsgewissheit, die wird Lebensfundament. Jesus hat mich gerettet und das hat nichts mit mir zu tun. Er hat mich gerettet. Und Ich erinnere mich immer wieder, es ist so, wie wenn ich an Artie Kendall, unseren Lehrer, denke. Weißt du, ich denke immer wieder dann daran, er hat auch so eine Begegnung mit der Souveränität Gottes gehabt und hatte eine ganz andere Theologie vorher. Und es war so ganz ähnlich wie bei Paulus, würde ich fast sagen. Er ist Gott begegnet. Und einer der Effekte, dass er Jesus begegnet ist, war: Ich weiß, ich bin gerettet. Ich weiß es. Ich kann nichts tun, um das zu verlieren. Ich weiß, ich bin gerettet. Nicht, weil es auf mich ankommt, sondern weil er mich erwählt hat. Und meine Frage an dich, lieber Freund, liebe Freundin, ist: Hast du diese tiefe Gewissheit deines Heils? Und das Spannende ist, das wird gleichzeitig zur Basis auch zur Heilsgewissheit. Also das hat ganz, 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 ganz spannende Auswirkungen. Bei Paulus, glaube ich, ist eine der Auswirkungen zum Beispiel, dass er, das wirkt sich darin aus, wie er mit anderen Menschen umgeht. Weil er weiß selber, ich war der Feind Gottes und du bist es ja auch gewesen. Und deine Verdienste zählen vor Gott genauso wenig wie meine Verdienste. Es ist nur Jesus. Und es macht uns in dem Punkt gleich. Wir sind alle abhängig von seiner Gnade. Er steht nicht mehr über den Menschen. Da ist kein Stolz oder, weißt du, sondern das ist der tiefe Wunsch, andere näher zu Jesus zu bringen. Weil wir alle an dem Punkt gleich sind. Ein weiterer Effekt in Paulus Leben, der Ruhe in Gottes Herrlichkeit ist, auch inmitten von Leid. Leid, in das er selber sogar reinrennt. Selbst sein Ende, weißt du, die Menschen so treten auf und sagen, nein, geh nicht nach Rom, du wirst da den sicheren Tod finden und so. Und Paulus sagt, ja, genau das ist, was mich, es ist okay. Ich weiß für mich, das ist der Wille Gottes. Paulus erlebt Steinigung, Schiffbruch, Verfolgung. Er erlebt auch Erweckung, ja, wunderbare Erweckung und Heilung und all das. Weißt du, aber er geht einen ziemlich schwierigen Weg, geprägt von Leid. Aber inmitten dessen weiß er zutiefst, weil er im Willen Gottes ist, dass Gott ja da ist und dass er es gut machen wird. Anderer Effekt, und es gibt ihm Ruhe, okay? Deswegen ist es wichtig zu wissen, im Willen Gottes zu sein. Wenn du das weißt, dann kann die Welt über dir quasi zusammenbrechen. Du weißt, ey, ich weiß, Gott ist ja da. Paulus hat Glauben für vorbereitete Werke. Und weißt du, das ist so spannend. Ein Effekt ist, dass Paulus einer der größten Evangelisten aller Zeiten gewesen ist. Der direkte Effekt ist aktive Evangelisation. Weißt du, man könnte eigentlich meinen, so wenn man über Erwählungstheologie nachdenkt und so, ja, dann denkt man so, vergiss Evangelisation, ist ja sowieso alles vorherbestimmt und man wird passiv, ne? Warum evangelisieren, wenn sowieso Gott schon weiß, wer gerettet wird, wer nicht gerettet wird? Aber weißt du was, bei Paulus ist das komplett anders. Für ihn ist es, ich bin berufen, das Evangelium zu predigen. Das heißt, ich stimme mit Gott überein. Seine Erwählung persönlich gibt ihm die Sicherheit, mit den Plänen Gottes übereinzustimmen und aktiv zu werden. Und deswegen tritt er hinein in diese Werke, voller Sicherheit. Und das ist, was Glaube macht. Anderer Effekt, den er hat, den dieses Ruhen in Gottes Herrlichkeit ist, Paulus sieht auf einmal sehr klar, was richtig und falsch ist. Seine Briefe sind voll von Moral auch. Ja. Und ich meine, er ist auch ein großer Theologe, natürlich auch aufgrund seiner Pharisäerprägung und seinem Studium an Gamaliels Lehrstuhl und so weiter. Das wissen wir, aber weißt du, das ist, und jetzt ist es durchdrungen von Gnade und der Güte Gottes, der er erlebt. Aber weißt du, wenn Gott so souverän ist, dann ist der moralische Kompass für unser Leben nicht in uns selber zu finden, sondern in Gott. Und es hat auch zutiefst etwas damit zu tun, zu sagen, ich empfinde die Frage, was richtig und was falsch ist. Ich frage Gott danach und suche in der Bibel danach als allererstes, weil es immer das Beste für mich ist. Ich muss nicht in mir selber nachspüren, was richtig und was falsch sich gut oder schlecht anfühlt, sondern Gott ist mein moralischer Kompass. Und es bedeutet keine Beschneidung, sondern ich finde da drin echte Freiheit, weil der Schöpfer weiß, was am besten für das Geschöpf ist. Und ich beuge mich darunter, ich ordne mich darunter runter und ich ehre Gott dadurch. Und ich glaube, in all dem, ja, obwohl er ursprünglich der Feind war, der Feind Gottes war, wird Paulus, so wie Mose, so zum Freund Gottes, und Gott schenkt ihm tiefgehende Offenbarungen. Er nimmt ihn in Visionen, zeigt er ihm den Himmel. Und das finde ich wunderschön. Es hat zutiefst etwas damit zu tun, dass Paulus, glaube ich, wirklich Gott Gott sein lässt. Und er sich vor ihm beugt und das anerkennt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Alex, super, ich habe keine Damaskusstraßenerfahrung gemacht. Ja, ich war nicht blind und Jesus mir in einem Blitz erschienen. Dann wäre das auch irgendwie leichter, oder? Ich habe das auch nicht gehabt, so eine Erfahrung. Aber weißt du, ich glaube, dieselbe Herrlichkeit, die Paulus erlebt hat, die ist im Evangelium zu finden, in Jesus zu finden. Wir alle waren genauso wie Paulus Feinde von ihm, getrennt von ihm und waren auf dieser feindseligen Straße in unserem Leben unterwegs. Und wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann sagt dir die Schrift, dass du gerettet bist. Und weißt du, der Punkt ist, niemand kann sagen und vom Herzen glauben, Jesus ist Herr, als der, der es vom Heiligen Geist eingegeben bekommen hat. Dein Glaube, der dich rettet, selbst der ist ein Geschenk. Und das hat ganz zutiefst etwas mit deiner persönlichen Erwählung zu tun. Das heißt, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, ich glaube wirklich, Jesus ist Herr, und das kann ich nicht für dich beantworten. Wenn du diese Frage aber beantwortest mit, ich glaube, dass Jesus mein Herr ist, dann sage ich dir, Gott hat dich erwählt und Gott hat dir diesen Glauben geschenkt. Genauso wie bei Paulus auf der Straße nach Damaskus. Kein Unterschied. Weil du kannst das nicht glauben, ohne dass, 1. Korinther 10, ohne dass Gott dir diesen Glauben geschenkt hat. Und weißt du, was dann gilt? Genau dasselbe, was für Paulus gilt, auch für dich. Du bist erwählt von Anbeginn der Zeit. Du bist vorherbestimmt, Gott zu kennen. Dein Name ist im Buch des Lebens niedergeschrieben. Du bist vorhergesehen für Frucht und für Werke, die Gott für dich vorbestimmt hat und die nur du ausfüllen kannst. Gott wird dir niemals seine Gnade entziehen, weil er es ist, der dich gerettet hat, der dir den Glauben geschenkt hat, der dich gerechtfertigt. Die Frage ist, wirst du damit übereinstimmen? Wirst du es glauben? Wirst du dich diesem guten Gott anvertrauen, so wie Paulus es macht, vor ihm kapitulieren, ihn Gott sein zu lassen und ihm von Herzen zu glauben, all das, was die Schrift über ihn sagt? Und du wirst erst, also Glaube ist wie gehen auf Wasser, das ist auch so ein schönes Bild dafür, du wirst erst rausfinden, ob das Wasser trägt, wenn du es ausprobierst. Und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, darüber nochmal nachzudenken. Wo halten wir von Gott fern? Weil wir vielleicht ein falsches Bild von ihm haben. Weil wir vielleicht denken, er meint es nicht gut, er ist willkürlich, er ist passiv, was auch immer. Und ich möchte dich fragen, möchtest du dich diese Herrlichkeit, Gottes Güte und Freundlichkeit, seine Souveränität von Herzen neu anvertrauen? Möchtest du den Willen Gottes in deinem Leben zur absoluten Priorität machen? Möchtest du loslassen von deiner eigenen Ambition? Möchtest du diesen Gott wirklich die Herrschaft über dein Leben geben, weil du weißt, er meint es nur gut? Wirst du nichts zurückhalten? Wirst du es nicht safe plane? Und wirst du Gott glauben für den Plan und die vorbereiteten Werke, die er für dich persönlich vorbereitet hat? Weil genau das, was für Paulus gilt, gilt auch für dich. Gott hat einen großen Heilsplan für diese Welt und du hast eine Rolle da drin. wirst du glauben und dort hineintreten. Amen. Ich möchte noch beten für uns zum Abschluss. Herr, wir sind vor dir, dem großen, souveränen, herrlichen, guten, gütigen, gnädigen, liebevollen, barmherzigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Herr, ich bete, dass wir eine tiefe Ruhe für unsere Seele da drin finden, anzuerkennen, wer du bist. Du bist der Töpfer, wir sind der Ton. Und ich bete, dass wir auch als Gemeinschaft wirklich loslassen und kapitulieren können vor dir. Ich bete, dass du uns überführst, da wo wir einfach nicht dieses Bild von dir haben, wo wir verständlicherweise zurückhalten müssen. Und ich bete für diese tiefe Freiheit in unserem Leben, die zu finden ist, wenn wir dich Gott sein lassen. Und Herr, wir ehren dich heute an diesem Tag. Herr, weil du unser Gott bist und weil wir es nicht sein müssen. Danken dir, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Dass du jeden Einzelnen von uns gemacht hast. Dass du jeden Einzelnen von uns bestimmt hast, in großer Sicherheit in das hineinzutreten, was du vorbereitet hast. Wir ehren dich. Wir danken dir auch für uns als Kiu. Herr, dass du für uns als Kiu einen Ratschluss hast. Und Herr, ich bete, dass du uns deinen Willen, deinen spezifischen Willen auch nochmal offenbarst, auch für dieses Jahr. Herr, wir wollen nicht losgelöst von dir agieren. Wir wollen nicht losgelöst, Herr, von etwas anderem getrieben werden, als von dieser tiefen Sehnsucht zu sagen, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, Herr. Wir ehren dich heute. Wir legen dir so dieses Jahr und diese Phase, auch diese Phase in diesem Jahr hin. Und ich bete, Herr, auch so im Hinblick auf die nächste Woche, Herr, dass wir wirklich nochmal neu unsere Leben vor dir hinlegen, dir die Herrschaft geben. Herr, und sagen, dein Wille geschehe, dein guter Wille geschehe in unserem Leben. Amen.